vor der Predigt bete ich noch mit uns. Lieber Vater, wir haben heute Morgen jetzt schon in Liedern und auch in der Einführung darüber nachgedacht, was es heißt, dass du hier bist, so wie du bist. Und wir danken dir dafür, dass du nicht nur einfach hier bist, sondern dass du zu uns reden möchtest, auch jetzt durch dein Wort. Und darum bitte ich dich, dass du uns ansprichst und dass du uns offene Ohren schenkst, aber vor allen Dingen auch offene Herzen, dass wir uns ansprechen lassen und von deinem Wort herausfordern, aber auch ermutigen lassen. Danke, dass du zu uns reden möchtest. Amen. Nach einer etwas unfreiwillig längeren Pause steigen wir heute wieder ein in unsere Predigtreihe rund um die Apostelgeschichte und rund um eine Gemeinde, die durch die gute Nachricht bewegt wird. Und Günter Schmidt hatte vorhin schon eine Frage zum Nachdenken. Wir haben uns auch nicht abgesprochen. Ich habe auch eine bzw. zwei Fragen zum Nachdenken mitgebracht für diesen Einstieg. Das erste, die Frage, woran denkst du, wenn du an eine lebendige Kirche denkst? Woran denkst du, wenn du an eine lebendige Kirche denkst? Was für ein Bild entsteht dann vielleicht vor deinem inneren Auge? Und das Zweite, was verbindest du mit einer Gemeinde, die das lebt, was hinten im Eingang hängt, wo ihr alle heute Morgen dran vorbeigelaufen seid und vielleicht nimmt man es gar nicht mehr so wahr? Da steht groß an der Wand, Heimat bei Gott, mit Menschen unterwegs. Das ist so das Motto, was wir uns gegeben haben, das, was zusammenfasst, was wir gerne hier erleben wollen. Was verbindest du mit einer Gemeinde, die das lebt, was hinten im Eingang hängt? Und wir stellen uns diese Frage ja auch immer wieder auf Gemeindeleitungsebene. Wann denken wir, dass von diesem Bild etwas sichtbar geworden ist? Wann haben wir das Gefühl, da ist etwas Wirklichkeit geworden? Und wir versuchen das immer wieder auch für uns konkret zu machen. Und dann kommt so ein ganz bunter Strauß von Sachen zusammen, dass wir davon träumen, dass Menschen, die hier zusammenkommen, erleben, dass es eine gute Nachricht gibt in Gottes Wort und dass das nicht einfach nur irgendein Buch ist, sondern dass es etwas ist, was unseren Alltag prägt, das uns hilft mit all den Fragen, mit denen uns der ganz normale Alltag und manchmal vielleicht auch Alltagswahnsinn konfrontiert, dass uns das hilft, damit umzugehen, dass uns das hilft, eine Antwort darauf zu haben, dass wir verstehen, dass die Bibel tatsächlich Antworten gibt und für uns so eine Kraftquelle möglich, eine Kraftquelle wird und wo Veränderung möglich ist, wo Erneuerung möglich ist, dass durch diese Quelle unsere Beziehungen, unsere Verhaltensweisen, unsere innersten Einstellungen neu werden. Und wir wünschen uns, dass das so eine Gemeinde ist, wo wir miteinander unterwegs sind, so unterschiedlich und bunt wir auch heute Morgen hier sind und dass jeder so seinen Platz hat, dass Gaben eingesetzt werden. Wir träumen davon, dass Gemeinde nicht nur was ist, was hier am Sonntag ist, wo wir für vielleicht anderthalb Stunden hier zusammenkommen und danach gehen wir nach Hause, sondern dass Gemeinde eben mehr ist, gelebte Beziehungen unter der Woche, praktische Anteilnahme. Generationenübergreifend gelebte Beziehungen und wir wünschen es uns, dass wir Beziehungen miteinander leben, mit denen, die hier dazugehören, aber eben auch mit Menschen hier in unserer Nachbarschaft, die noch nicht dazugehören. Heimat sagt uns, wir wissen, wo wir hingehören und von dieser Heimat aus machen wir uns auf den Weg mit den unterschiedlichsten Menschen und deshalb hoffen wir, dass wir als Gemeinde hier in diesen Ort mit hineinwirken können, dass wir diesen Ort prägen können. Und wir wünschen es uns, dass wir das erleben, dass Gemeinde eben kein geschlossener Club ist, sondern dass wir miteinander uns auf den Weg machen und egal wo wir stehen, immer wieder neu überlegen, wie können wir unser Leben auf Gott ausrichten. Heimat bei Gott, mit Menschen unterwegs. Man kann natürlich schnell ins Träumen kommen und man kann sich fragen, ist es vermessen? Ist es vielleicht fern jeglicher Realität? Man kann ja immer schöne Träume haben, aber manche Träume sind vielleicht Luftschlösser, die man sich so baut, aber die mit der Realität nicht viel zu tun haben. Aber wenn wir in die Kirchengeschichte reinschauen und dann noch etwas weiter zurück in die Bibel, dann sehen wir, nein, das ist nicht einfach nur ein Luftschloss. Sowas hat es tatsächlich immer wieder gegeben. Und ein allererstes Beispiel, das finden wir eben in der Apostelgeschichte. Und dafür lese ich uns einen Vers oder fünf kurze Verse, die vielen sicherlich auch bekannt sind, aus Apostelgeschichte 2, die Verse 42 bis 47. An dem Punkt sind wir jetzt so in der Apostelgeschichte angekommen. Und mich begeistert dieser Text immer wieder von dem, was da über Gemeinde ausgesagt wird. Ich lese es und man kann es auch hier vorne mitlesen. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, so dass die Gemeinde immer größer wurde. Das ist natürlich bewusst so eine Zusammenfassung auch in der Apostelgeschichte, wo so die ersten Monate dieser neu entstandenen Gemeinde nochmal komprimiert in wenigen Versen auf den Punkt gebracht werden. Da ist alles noch ganz frisch und ganz lebendig und wir steigen in diesen Text mal ein und denken darüber nach, was hat diese Gemeinde damals genau erlebt, was hat das ausgemacht? Und wenn wir da reinschauen, dann merken wir eben, das ist ein, ja, wie wir heute sagen würden, das ist so ein lebendiges Gemeindeleben. Das ist eine Gemeinschaft, ja, die regelmäßig Gottesdienste gefeiert hat, aber wo Gemeindeleben eben viel mehr war. In der Luther-Übersetzung heißt es, sie blieben beständig in dieser Lehre, in der Gemeinschaft. Das war ein gemeinsam geteiltes Leben. Das war ein gemeinsam miteinander unterwegs sein. Diese Gemeinde, das war nicht nur Gemeinde als ein Gebäude, in dem man sich dann vielleicht einmal oder vielleicht noch ein zweites Mal die Woche getroffen hat. Das heißt natürlich nicht, dass Gemeinde nicht ein Haus haben darf, aber es ist, denke ich, wichtig daran zu sehen, das Haus ist nicht die Gemeinde. Und natürlich, wir sagen das manchmal auch so, wir gehen in die Gemeinde und wir meinen das Haus und wir können ja auch dankbar sein für unser Haus, was wir haben, aber das Haus ist nicht die Gemeinde. Und das haben uns ja eigentlich diese letzten 2 Jahre nochmal konkret vor Augen gestellt, wo Veranstaltungen eingeschränkt und da Auflagen möglich waren. Wir sind hoffentlich mehr als ein Haus. Wir sind mehr als Veranstaltungen. Sonst haben wir Schwierigkeiten, wenn Veranstaltungen auf einmal nicht mehr möglich sind. Es war eine intensive Gemeinschaft, die sich eben auch dadurch gezeigt hat, dass man Anteil genommen hat an dem, was die anderen beschäftigt hat. Dass man sich gegenseitig unterstützt hat. Da wurden Grundstücke verkauft, da wurde davon geteilt und denen gegeben, die in Not waren. Man hat sich gegenseitig unterstützt, das Leben geteilt und auch den Besitz. Das war übrigens, nur kleiner Nebensatz, nicht die erste Form von Kommunismus. Das sagen ja manche, da hat man es doch schon gesehen. Aber ich glaube, der ganz große Unterschied zu anderen Versuchen in der Geschichte ist, hier ist das freiwillig passiert. Man hat freiwillig geteilt und nicht gezwungen von oben. Aber man hat eben geschaut, wer ist in Not, wem kann man helfen? Und dann erlebt diese Gemeinde das Wirken Gottes, auch das gehört dazu. Man erlebt, dass Gott in dieser Gemeinde im Leben von Menschen am Werk ist. Und das war dann offensichtlich etwas, man kann sich das ja nur so vorstellen, was Stadtgespräch in Jerusalem war. Dass man darüber gesprochen hat, was ist bei dieser Gruppe von Menschen los. Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und später heißt es ja noch, sie standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Also, das hatte Auswirkungen. In Jerusalem hat man mitbekommen, da in dieser Gruppe von Leuten, da passiert was. Da kriegt das Leben von Menschen eine ganz neue Richtung. Und Menschen haben sich angeschlossen. Der Herr fügte jeden Tag weitere Menschen hinzu. Das ist so der Höhepunkt des Ganzen. Man hat eben damals noch nicht gesagt, das ist irgendeine Sekte. Ja, das haben auch manche vielleicht gesagt. Und ja, es kommt hinterher auch zur Verfolgung. Aber hier war diese Gruppe noch angesehen, weil man gemerkt hat, da ist Gott am Werk. Und man hat offensichtlich auch gemerkt, das waren integre Leute, das waren nicht irgendwelche Heuchler, die sonntags irgendwie ihr frommes Gesicht aufgesetzt haben und in der Rest der Woche, da hat es keine Rolle mehr gespielt. Und das führt dazu, letztlich nicht nur, dass diese Gruppe ja, wächst und in Ansehen steht, sondern dass Gott Ansehen bekommt. Jeder war ergriffen in Ehrfurcht vor Gott. Man hat nicht diese Leute bewundert, man hat Gott bewundert. Das hat diese Gemeinde damals erlebt. Und wir gehen ein bisschen tiefer in diesen Text rein und überlegen, woher kommt es? Was war die Basis dafür? Und natürlich könnte man jetzt irgendwie sagen, das lässt sich ja alles psychologisch erklären, wann immer Gruppen irgendwo neu anfangen, dann ist irgendwie so eine Anfangseuphorie da und dann ist alles noch ganz super und erst mit einer gewissen Zeit, dann merkt man, naja, wir sind doch alle Menschen und haben alle Ecken und Kanten. Man könnte sagen, damals waren halt besonders viele außergewöhnliche Persönlichkeiten mit dabei. Wer hat schon noch so einen Petrus und so einen Johannes und so in seiner Gemeindeleitung ganz besonders? Steht hier aber alles gar nicht. Dieser Text nennt vier ganz einfache Merkmale am Anfang. Damit startet es ja. Die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen haben, der Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe, diese intensive Gemeinschaft, das gemeinsame Feiern des Abendmahls und das Gebet. Und alles das, was dann passiert, das sind gewissermaßen Auswirkungen, dass diese Basis so gelegt war. Es geht los mit dieser Lehre, mit dieser Ausrichtung. Das heißt, die Apostel, die 12, die mit Jesus unterwegs waren und von ihm direkt unterwiesen worden sind, die haben das weitergegeben, was Jesus ihnen gesagt hat. Deshalb hatten diese Apostel am Anfang ja auch eine besondere Bedeutung, diese 12. Das waren engste Zeugen von Jesus. Und sie haben natürlich versucht, so gut es geht, das, was Jesus ihnen gesagt hat, zu bewahren und weiterzugeben. Da hat man nicht einfach mal die Geschichte noch ein bisschen ausgeschmückt, sondern man hat das bewahrt, was Jesus weitergegeben hat. Und es zeigt uns, dass jede Gruppe und auch jede Kirche heute Lehre braucht und ein Wissen um die Wahrheiten des Glaubens. Ich muss wissen, was ich glaube. Und wir müssen das wissen auch, wofür wir stehen in unserem Glauben und was unseren Glauben ausmacht. Und wir müssen das nicht wissen, damit wir sagen können, wir sind die Richtigen, wir sind die Guten und die anderen sind alle die Falschen. Oder damit wir sagen können, wir wissen alles, wie es geht, wir machen alles richtig, Gott muss doch ganz zufrieden mit uns sein. Darum geht es nicht. Aber es geht eben darum, dass wir, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, aus dieser Basis heraus eine Kraftquelle haben für unseren Alltag. Jeder von uns, wir alle, wir hören jeden Tag so viele Stimmen. Manchmal ganz subtil, kriegt man irgendwo Botschaften untergeschoben, manchmal ganz lautstark. Auch nicht alles, was wir in uns drin hören, das ist immer so ganz die reine Wahrheit. Wir hören so viel und wir brauchen das, dass wir dem immer wieder etwas entgegensetzen können. Wir brauchen das, dass wir beurteilen können, was hören wir denn da alles? Was ist im Sinne Gottes, was ist nicht im Sinne Gottes? Wir müssen diesen ganzen Stimmen, die wir hören, etwas entgegensetzen. Und ja, das Wissen alleine hilft natürlich nicht. Aber wir müssen natürlich auch Wissen haben, um es anzuwenden. Und deshalb gilt es damals wie heute, dass dieser Austausch über Gottes Wort, dass das wichtig ist, im Gottesdienst, aber eben nicht nur da. Und dann haben die Apostel ja, oder die Gemeinde hat nicht nur zusammen Gottesdienst gefeiert, sie haben das Abendmahl gefeiert. Und das finde ich so interessant, weil es natürlich um das Abendmahl an sich geht, als von Jesus eingesetztes Erinnerungszeichen. Aber weil das Abendmahl natürlich nochmal uns alle immer wieder neu, wenn wir es feiern, daran erinnert, wir haben eine gute Nachricht. Wir haben nicht einfach nur Wort Gottes, das allein ist schon besonders, aber dieses Wort Gottes, es beinhaltet eine gute Nachricht von Gnade und Vergebung. Das Abendmahl erinnert uns an das, was Jesus für uns getan hat. Es geht nicht so sehr um die Frage, was muss ich glauben, sondern wir wollen gemeinsam entdecken, was hat Jesus für uns getan. Und als Gemeinde sind und bleiben wir eine Gemeinschaft von Leuten, die das immer wieder neu entdecken, dass wir Gnade und Vergebung brauchen und die immer wieder neu dahin kommen zu sehen, und es gibt diese Gnade und Vergebung. Wir sind eine Gemeinschaft von Menschen, die das erlebt hat, aber die das auch immer wieder erlebt. Das Abendmahl ist eine permanente Erinnerung daran, es gibt Gnade und Barmherzigkeit bei Gott. Jesus hat für uns alle diese Vergebung erwirkt. Aber es ist eben auch die permanente Erinnerung an uns alle, dass wir diese Gnade und Barmherzigkeit immer wieder brauchen. Nicht nur irgendwelche Lieblingssünder, auf die wir vielleicht gerne schauen und sagen, das ist ein Beispiel für einen schlechten Menschen. Nee, die Wahrheit der Bibel, die ist unangenehmer. Wir schauen nicht auf die anderen, wir schauen auf uns. Und wir schauen auf unser Herz und wir merken, unser Herz braucht Erneuerung. Unser Herz braucht diese Gnade und Barmherzigkeit. Wir alle, das ist die harte Realität, wir alle brauchen eine gute Nachricht, weil wir alle in unserem Herzen drin ein Sündenproblem haben. Und wenn wir das verstehen und wenn wir das anerkennen und wenn wir das als Gemeinde auch wirklich leben, dann geht es nicht mehr darum, dass wir mit dem Finger zeigen können auf bestimmte Dinge, von denen wir sagen, das sind so die besonderen Sünden, sondern dann geht es darum, dass wir miteinander sagen, wir wollen diesen Kampf gegen die Sünde in unserem Leben im Vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit angehen. Es gibt diese Erlösung für alle und die ist kostbar und sie ist für uns alle nötig. Und Gemeinde ist eben nicht eine Gemeinde von Perfekten, sondern eine Gemeinde ist eine Gruppe von Menschen, die das einübt. Umkehr und Neuausrichtung und Zuspruch von Gottes Gnade. Und das Abendmahl stellt es uns jedes Mal, wenn wir das feiern, vor Augen. Und vielleicht ist das so ein Punkt, wo du innerlich einhakst und sagst, ja, das klingt attraktiv, wir sind alle Sünder und wir müssen dem anderen nichts vorspielen, wir können ehrlich sein voreinander. Und trotzdem klappt es irgendwie nicht so. Trotzdem hindert uns manchmal innerlich auch etwas daran, so ehrlich voreinander zu werden. Vielleicht sind es manche Erfahrungen, die du gemacht hast. Vielleicht ist es auch die Angst, was genau denkt jetzt der andere, wenn ich mich mit dieser oder jener Frage vor anderen öffne. Es muss ja gar nicht vor der großen Gruppe sein, aber vielleicht vor Einzelnen in der Gemeinde. Diese Angst, die ist real. Solange wir das nicht zutiefst verinnerlicht haben, wir alle brauchen das. Wir alle müssen das suchen und wir alle müssen das finden. Solange wir immer noch so eine Hierarchie aufbauen und von oben auf andere herabschauen, solange wir in unserem Herzen noch so stolz sind zu denken, dass der eine oder die andere besser oder schlechter ist vor Gott, solange wird das nicht funktionieren. Wir brauchen diese Erkenntnis und für mich steht das Abendmahl in dieser Aufzählung genau dafür, weil es bewahrt uns vor geistlichem Stolz und vor geistlichem Hochmut. Und da, wo das erkannt und gelebt wird, da entsteht eben dann auch so eine Gemeinschaft, von der hier die Rede ist. Eine Gemeinschaft, die Anteil nimmt und eine Gemeinschaft, die zusammenhält, die sich gegenseitig hilft, aber die auch miteinander fröhlich sein kann. Auch das finde ich sehr beeindruckend. Die Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Also das war nicht nur so ein, wir sind alle schlecht und können deswegen traurig sein, sondern ja, wir haben alle ein Problem, aber es gibt für alle Gnade und Vergebung und das ist der beste Grund zur Freude. Wir brauchen gegenseitige Unterstützung im Glauben. Wir brauchen Gemeinschaft. Deshalb feiern wir Gottesdienst zusammen. Deshalb ist es aber auch gut und wichtig, eben noch kleinere Gruppen zu haben, ob das nun Kleingruppen, Hauskreise, wie auch immer man das nennen will. Aber wir brauchen das Mittragen und manchmal vielleicht auch die Korrektur von anderen, Da, wo wir alleine unterwegs sind, da besteht immer die Gefahr, dass wir uns das rauspicken aus diesem großen Angebot, auch was es gibt, was uns dient, was uns passt. Die Gemeinde erinnert uns daran, keiner von uns ist hier in der Mehrheit. Wir sind eine Gemeinschaft von ganz unterschiedlichen Leuten. Da muss ich nicht immer nur fragen, was bringt mir das jetzt, sondern da kann meine Aufgabe genauso auch sein, für den anderen da zu sein und für den anderen eine Ermutigung zu sein, aber vielleicht manchmal auch eine Korrektur, vielleicht auch mal so der Punkt, wo man sich aneinander reiben kann und auch dadurch kann man wachsen. Und dann ist es ganz wichtig, dass zum Schluss die Rede vom Gebet ist. Und das ist uns theoretisch wahrscheinlich, oder vielen ist das klar, ja, Gebet ist wichtig und deswegen steht es hier auch nochmal und trotzdem, finde ich, kann man so schnell drüber weglesen. Gebet ist die Erinnerung für uns alle, dass wir nicht in so ein Machbarkeitsdenken reinkommen und zu sagen, so eine Art von Gemeinde, die können wir uns machen. Die können wir uns bauen. Gebet erinnert uns daran, Gottes Sache in den Blick zu nehmen und zu sehen, wir sind abhängig davon, dass Gott etwas tut. Und wenn man in die Apostelgeschichte weiterschaut, dann kann man das auch sehen, mit welchem Fokus haben diese Christen damals gebetet, mit welchen Anliegen haben sie sich beschäftigt und welche Auswirkungen hatte das auch. Gebet ist ja eigentlich ganz einfach. Da kann eigentlich niemand sagen, dass kann ich nicht, auch wenn wir es vielleicht manchmal üben müssen. Und trotzdem fällt es uns ja oft so schwer. Trotzdem sind wir so schnell bei der Hand zu sagen, lass uns doch lieber irgendwas machen, lass uns lieber irgendwie anpacken. Und ich will das auch gar nicht gegeneinander ausspielen. Ich glaube, die alten Mönche mit ihrem Motto Beten und Arbeiten, die hatten das schon gut verstanden, dass beides zusammengehört, aber das Beten eben auch. Es erinnert uns an die Abhängigkeit von Gott, aber das Gebet erinnert uns eben auch daran, ja, Gott will seine Gemeinde bauen, aber er will uns damit hineinnehmen. Und Gebet ist eine Art, wie Gott uns damit reinnimmt. Ja, vielleicht fragst du dich manchmal auch, warum muss ich Gott die Sachen sagen, die er ohnehin schon weiß? Warum muss ich ihn für das bitten, was er ohnehin auch will? Ganz verstehen werden wir das nie, aber ich glaube, ein Punkt ist, dass Gott eben uns da mit hineinnehmen möchte. Dass er sagt, er ist in dieser Welt am Werk, aber er will es eben nicht ohne uns tun. Und er möchte gebeten werden. Wir brauchen diese Basis der Lehre, wir brauchen Gemeinschaft, wir brauchen immer wieder diese Erinnerung an Erneuerung und Vergebung und wir brauchen das Gebet. Das war die Basis damals. Und dann ist die Frage, was nehmen wir davon für heute mit? Wir können jetzt sagen, eben, das war damals, 2000 Jahre her und heute ist natürlich die Situation ganz anders und wir sind eine Gemeinde und wir haben Tradition im Rücken und Geschichte und da kann man doch nicht einfach mit so einfachen Lösungen kommen. Ja, die Zeiten haben sich sicherlich geändert, aber diese Dinge, die hier im Text genannt sind, die gibt es doch heute noch genauso, die gelten heute noch genauso. Wir haben die gleiche Botschaft. Und wenn das damals das Potenzial hatte, das Leben von Menschen neu zu machen und komplett zu verändern, warum soll das heute nicht mehr so sein, wenn Gott sich nicht ändert? Das ist ja die große Hoffnung. Sonst könnten wir wirklich gleich aufhören. Wir können uns darauf berufen, diese ganz einfachen Dinge wirklich einzuüben. Wir haben bis heute die Möglichkeit, Abendmahl zu feiern. Und es erinnert uns bis heute daran, dass Gottes Gnade immer noch nicht zu Ende ist und dass das tatsächlich Realität ist, was in der Bibel steht, dass sie jeden Morgen neu ist. Die veraltet nicht, die läuft nicht ab, die wird nicht schlecht und die verliert auch nicht an Wirksamkeit. Das heißt, diese Chance gibt es immer wieder. Und es gibt Gemeinde bis heute und wir können auch bis heute zusammen beten. Es sind die gleichen Versprechen, weil Gott ja auch der gleiche ist, der immer noch dahinter steht. Und deswegen kann das auch heute noch so passieren. Und vielleicht sind es manchmal die Berichte von anderswo, die uns das auch vor Augen stellen. Leider oftmals mehr die Berichte von anderswo, wenn unsere Mitarbeiter im Außendienst hier sind und berichten. Aber das Gleiche kann doch heute auch noch so möglich sein. Und wir haben das versucht, eben nicht nur in diesem Leitbild, sondern so auch in unseren theologischen Grundüberzeugungen zum Ausdruck zu bringen. Das ist uns wichtig, dass wir die Bibel ernst nehmen, dass wir von einer guten Nachricht von Jesus reden, dass wir unseren Glauben in Gemeinschaft leben, dass wir unsere Stadt hier lieben wollen, dass wir nicht nur für uns da sein wollen und dass wir das, was wir tun, dass wir es zur Ehre Gottes machen wollen, dass Gott groß dabei rauskommt. Es ist kein Automatismus, es ist nicht einfach eine Technik, aber Gott will uns damit reinnehmen und sein Versprechen, dass er seine Gemeinde bauen will, bis zum Ende der Zeit, das gilt. Und das funktioniert, indem einzelne Menschen, ganz normale Menschen, sich dafür zur Verfügung stellen. Gott schenkt Entscheidendes, so ist es hier in dem Text ja auch. Es steht ganz bewusst am Ende, jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen. Die wurden nicht gerettet durch Petrus, Johannes oder wen auch immer, durch irgendein tolles Programm, die wurden gerettet dadurch, dass Gott das gemacht hat. Das ist die Grundlage. Gott schenkt seinen Geist und der wirkt und arbeitet. Der kann das auch ohne uns, aber aus irgendeinem Grund will er es nicht ohne uns und aus irgendeinem Grund will er das mit uns, obwohl es ohne uns doch oft vielleicht viel besser und viel schneller ging. Aber es funktioniert eben da, wo wir uns persönlich davon ansprechen lassen und wo wir uns da mit reinnehmen lassen. Gab ja vor einigen Jahren mal eine Baumarktkette, die hat mit diesem Slogan geworben, mach es zu deinem Projekt. Und ich glaube, das gilt nicht nur für den Umbau zu Hause, das gilt auch für Gemeinde. Mach es zu deinem Projekt, werde ein Teil davon. Es kostet vielleicht manchmal Kraft. Und vielleicht hast du deine Erfahrungen im Hinterkopf, auch deine Erfahrungen mit Gemeinde, wo du sagst, ich nehme da jetzt erstmal lieber ein bisschen Abstand. Das macht es mir schwer. Vielleicht gibt es auch nicht immer die Anerkennung, aber es ist das größte Projekt in dieser Welt, dass Gott bis an die Enden der Erde sein Reich und seine Gemeinde bauen will. Und genau dein Beitrag, so klein und unscheinbar er auch sein mag, kann ein wichtiger Beitrag dazu sein. Und wenn du dich fragst, warum soll ich das machen, dann ist es eben auch dieser Blick, du bist mit reingenommen in Gottes große Mission. Und du musst auch gar nicht erst alles verstanden haben, dass du jetzt vielleicht sagst, da ist von Lehre die Rede und da fehlt mir doch noch so viel Wissen. Da fehlt mir noch ganz viel. Du musst nicht erst alles verstanden haben, um anzufangen, mitzumachen. Wenn wir uns oben mit den Pfadfindern auf der Wiese treffen, dann haben wir auch ein Prinzip, das machen alle Pfadfinder so, das heißt Learning by Doing. Wir lernen dadurch, dass wir was ausprobieren und wir üben so lange, bis das Feuer eben an ist. Und es dauert vielleicht manchmal seine Versuche. Die Profis schaffen es irgendwann beim ersten Mal, aber es dauert und wir bleiben dran und wir machen Fehler und wir lernen wieder. Und so ist es bei der Gemeinde auch. Du musst nicht erst mitmachen, wenn alle Fragen klar sind. Es geht einfach nur um die Frage, ob du bereit bist, dich für dieses Projekt mit zur Verfügung zu stellen. Ob du bereit bist, das, was hier im Text beschrieben ist, auch auf dein Leben anzuwenden. Beständig dabei zu sein und ein Teil davon zu werden. Es gibt in der Gemeinde, die so lebendig ist, letztlich keine Zuschauer. Da gibt es letztlich nur Mitarbeiter, die sagen, an irgendeiner Stelle bin ich mit dabei. Und dann geht es gar nicht so sehr darum, Gemeindemitarbeiter zu sein, sondern die Bibel hat an der Stelle wirklich die Perspektive, wir sind Mitarbeiter Gottes. Und Gott baut sein Reich, heute auch noch. Vielleicht nicht immer in gleichem Maße überall und an jedem Ort, aber die Versprechen gelten. Und wir dürfen mit dabei sein und wir dürfen uns auch hier in unserem Ort, in unserer Gemeinde mit ihrer Geschichte neu auf den Weg machen und darum ringen, dass davon etwas sichtbar wird. Und dass nicht nur irgendwie ein schönes Bild an der Wand hängt, sondern dass es wirklich auch in unserem Leben und im Leben von anderen Menschen Realität wird. Amen.